Viele Generationen lang war Europa immer die Zukunft. Das ist der erste Satz des Weißbuchs der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2017. Viele Generationen lang war Europa immer die Zukunft. Und jetzt diskutieren wir über die Zukunft Europas. Jetzt diskutieren wir darüber, ob Europa noch eine Zukunft hat. Jetzt diskutieren wir darüber, ob Europa neu gegründet werden muss. Das sind die großen Fragen, die seit einigen Jahren immer stärker in den Mittelpunkt der politischen, der europapolitischen Diskussion rücken. Nicht erst, aber natürlich auch mit der großen Rede des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron an der Pariser Sorbonne-Universität im September des letzten Jahres. Und die Zeit für eine Antwort auf diese Fragen, die scheint zu drängen. Das Jahr 2018 gilt für viele als Schlüsseljahr, für manche sogar als das Schicksalsjahr Europas. In diesem Jahr werden die Europawahlen vorbereitet. In diesem Jahr steht ein neues Hilfspaket für Griechenland zur Entscheidung an. In diesem Jahr stehen die Entscheidungen für den neuen Finanzrahmen der Europäischen Union an und so weiter und so fort. Und es gibt einige, die sagen, wenn in diesem Jahr nicht über die Zukunft der Europäischen Union entschieden wird, dann wird für viele Jahre die Gelegenheit vorbei sein. 2018 als Schlüsseljahr für die weitere Entwicklung Europas. Es gibt also sehr gute Gründe, weshalb wir uns heute Abend mit diesem Thema beschäftigen. Und diejenigen, die den langen Vorlauf der Programmplanung von Rotary-Clubs und Akademien kennen, die werden einschätzen können, was für eine glückliche Fügung es ist, dass diese Veranstaltung genau jetzt und genau in diesem Jahr stattfindet. Der Akademiedirektor hatte schon gesagt, erwarten Sie keine neue Zukunftsvision, keinen Vorschlag für eine neue europäische Hauptstadt oder eine neue Republik oder was auch immer. Auch keinen Streifzug durch die griechische Mythologie. Meines Erachtens besteht das Problem Europas nicht darin, dass es an Ideen, an Konzepten, an Vorschlägen zur Reform, zur Weiterentwicklung Europas fehlt. Im Gegenteil, davon gibt es mehr als genug. Das Problem ist meines Erachtens ein ganz anderes. Nichts davon wird umgesetzt. Deshalb werde ich in meiner Einführung heute Abend, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger mag das anders machen, aber ich werde in meiner Einleitung mich nicht mit Zukunftsvisionen beschäftigen, sondern mit einer Bestandsaufnahme. Mir geht es im Kern im Zusammenhang mit der Zukunft Europas um drei Fragen. Erstens, wo stehen wir? Zweitens, wo müssten wir hin? Und drittens, weshalb kommen wir nicht voran? Wir haben ausgemacht, dass wir nicht negativ aufhören. Deswegen werde ich am Schluss noch auf die Frage eingehen, wie könnten wir doch vorankommen. Lassen Sie mich beginnen mit einer Ausgangsthese. Meine Ausgangsüberlegung lautet, dass sich Europa mitten in einer großen Umwälzung befindet, in einer Übergangsphase. Und es ist offen, wie Europa am Ende dieser Umwälzung aussehen wird. Ja, in meiner Einschätzung ist es sogar offen, ob es das europäische Integrationsprojekt, so wie es in den 1950er Jahren begründet und in den 1990er Jahren weiterentwickelt worden ist, noch geben wird. Im vergangenen Jahr erschien die Zeit anlässlich des Todes von Helmut Kohl mit der Überschrift »Kohls Europa wird weiterleben«. Und dem möchte ich widersprechen und behaupten, dass wir derzeit gerade das Gegenteil erleben, nämlich das Ende von Kohls Europa. Die Frage ist aus meiner Sicht nur, ob nach dieser großen Umwälzung mehr oder weniger Europa stehen wird. Darum geht es. Diese große Umwälzung, von der ich sprechen werde, ist geprägt durch die Gleichzeitigkeit mehrerer Krisen, von denen Sie alle gehört haben, die Ihnen alle präsent sind. Deswegen muss ich sie nicht ausführlich erläutern. der Euro-Krise, der Ukraine-Krise, der Flüchtlingskrise, der Brexit-Krise. Aber, und das ist wichtig, darauf werde ich später ausführlicher eingehen, auch einer tiefgreifenden Demokratie- und Vertrauenskrise. Und diese Demokratie- und Vertrauenskrise hat bereits in den 2000er Jahren eingesetzt. Sie hat in der Verfassungskrise, der Ablehnung des Verfassungsvertrages 2005, ihren ersten Höhepunkt gefunden und ihren ersten Ausdruck. Alle diese Krisen berühren Grundfragen der institutionellen Architektur Europas, der zwischenstaatlichen Solidarität und der politischen Stabilität in Europa. Und wir sollten davon ausgehen, dass keine dieser Krisen schon gelöst ist, auch wenn sie derzeit nicht im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit stehen. Ich hatte schon erwähnt, im Juli steht eine neue Entscheidung zur Umschuldung Griechenlands an. Die Jugendarbeitslosigkeit in den südeuropäischen Ländern liegt bei 30-50%. Der Ausgang der Verhandlungen zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union ist völlig offen. Der Bürgerkrieg in der Ukraine geht unvermindert weiter. Im Mittelmeer ertrinken nach wie vor die Menschen. Nur Zyniker können behaupten, die Krise sei doch vorbei. Wir hätten das alles mehr oder weniger gut überstanden. Die Frage ist, was aus diesen Krisen entsteht. Diejenigen, die sich mit der Geschichte des europäischen Integrationsprozesses etwas beschäftigt haben und die Älteren, die das persönlich verfolgt haben, werden sich erinnern, dass Krisen im europäischen Integrationsprozess nichts Neues sind. Optimisten behaupten sogar, das europäische Projekt werde durch Krisen nicht geschwächt, sondern gestärkt. Europa sei noch aus jeder Krise gestärkt hervorgegangen. Und gerade die Konstruktionsmenge von Verträgen sei in der Vergangenheit immer wieder der Anlass gewesen, um neue Integrationsschritte zu wagen. Amerikanische Kollegen haben das unlängst sehr pointiert formuliert, als sie geschrieben haben, Europa sei bisher immer nach vorne gescheitert. Gescheitert, aber eben nach vorne. Failing forward. In dieser Sichtweise sind Krisen der eigentliche Motor der Integration. Jean Monnet, einer der Gründungsväter der EU, hat das treffend formuliert. Also sagte, l'Europe sa ferra dalle crise. Europa wird in Krisen gemacht. Von Winston Churchill wird die Einsicht zugeschrieben, verschwende nie eine gute Krise. Never let a good crisis go waste. Also, wenn Europa in Krisen gemacht wird, dann wäre die Frage, welches Europa wird gegenwärtig durch diese zahlreichen Krisen gemacht? Ja, Kadin Miedirektor hat schon angedeutet, dass wir jetzt nicht in die Tiefen der Euro-Krise und der Rettungspolitiken und so weiter einsteigen. Aber wenn man eine Antwort auf diese Frage erhalten will, was entsteht denn aus diesen Krisen, dann kommt man natürlich nicht umhin, sich zumindest kurz damit zu beschäftigen, mit welche Probleme denn diesen europäischen Krisen zugrunde liegen. Ich möchte das ganz, ganz kurz machen und mich beschränken auf einige wenige Anmerkungen zur Euro-Krise und zur Flüchtlingskrise. Beide dieser Krisen hatten bekanntlich äußere Ursachen. Im einen Fall war es die globale Finanzkrise, im anderen Fall waren es die Bürgerkriege und der Zerfall von Staatlichkeit im Nahen Osten und in Nordafrika. Aber die damit verbundenen Folgeprobleme, also die Überschuldung von Staaten im einen Fall und die Flüchtlingsströme nach Europa im anderen Fall, die konnten sich nur deshalb so auswirken, weil die bestehenden Verträge und Abkommen ganz offensichtlich Mängel hatten, weil sie nach inzwischen vorwiegender Meinung Fehlkonstruktionen, politische Fehlkonstruktionen waren. Das ist ganz deutlich, es ist ganz deutlich erkennbar geworden, dass die mit dem Maastrichter Vertrag geschaffene Wirtschafts- und Währungsunion, aber auch die Schengen- und Dublin-Abkommen Schönwetterrecht sind, wie Juristen dies nennen, Und es ist deutlich geworden, dass solche Konstruktionen für die Herausforderungen, mit denen sie dann konfrontiert waren, nicht vorgesehen waren und dass sie auch nicht geeignet waren, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Und aus diesem Grund erzwingen solche Krisen, wie wir sie erlebt haben, Veränderungen, Umbrüche dieses europäischen Projektes. Am Beispiel der Wirtschafts- und Währungsunion ist das intensiv von Ökonomen diskutiert worden und es ist ganz offensichtlich, selbst für Nicht-Ökonomen wie mich, dass man im Kern zwei große Optionen hat, wenn man die Konstruktionsfehler der Wirtschafts- und Währungsunion beseitigen will. Man muss entweder Ländern, denen die wirtschaftliche Voraussetzung für die Mitgliedschaft in der Eurozone fehlt, den Austritt ermöglichen, damit sie über die Abwertung ihrer Währung ihre Wettbewerbsfähigkeit zurückgewinnen können. Hans Werner Sinn würde diese Option wohl bevorzugen. Oder, und das wäre die zweite Möglichkeit, man muss weitreichende institutionelle Veränderungen vornehmen an der Grundkonstruktion der Eurozone. Und auf diese Weise mit solchen institutionellen Veränderungen müsste man die Anfälligkeit der Eurozone gegen exogene Schocks wie Finanzkrisen verringern. Man müsste die Einhaltung europäischer Regeln verbessern. Man müsste die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union im Krisenfall verbessern. Und es gibt auch gute Gründe, weshalb die von der Krise besonders stark betroffenen Länder von der Europäischen Union finanziell unterstützt werden sollten. Nicht zuletzt, um auf diese Art und Weise ihre politische und gesellschaftliche Destabilisierung zu verhindern. Wenn man weder das eine noch das andere will, dann ist es unwahrscheinlich, dass die Eurozone in ihrer jetzigen Zusammensetzung sich dauerhaft wirtschaftlich und politisch stabilisieren lässt. Ähnliches könnte man für die Asyl- und Flüchtlingspolitik sagen. Ich will das jetzt nicht ausführen. Der entscheidende Punkt ist, dass es inzwischen eine Vielzahl von Vorschlägen gibt, wie man das konkretisieren kann. Sowohl Ökonomen als auch Juristen und Politikwissenschaftler sind sich an vielen Punkten uneinig, was man denn da tun könnte und müsste. Aber sie sind sich, wenn ich es richtig sehe, an einem Punkt einig. Europa muss sich ändern. Wenn man sich einen Eindruck verschaffen will, in welche Richtung das gehen könnte, dann liefert das Weißbuch der Europäischen Kommission, das ich eingangs bereits erwähnt habe, durchaus einen Anhaltspunkt. In diesem Weißbuch entwickelt die Kommission 5 Szenarien zur Zukunft Europas. 5 mögliche Entwicklungspfade. Der erste Entwicklungspfad, das erste Szenario, klingt nicht besonders spektakulär. Es heißt weiter wie bisher. Und es sieht vor, die Europäische Union im Rahmen der bestehenden Aufgaben etwas leistungsfähiger zu machen. Das zweite Szenario sieht vor, man könnte sagen, eine Konzentration auf die Kernkompetenzen der Europäischen Union, nämlich auf den Binnenmarkt und den Rückzug aus anderen Politikfeldern, in denen die Europäische Union bisher nicht besonders leistungsstark war. Sicherheit, Verteidigung, Migration. Das dritte Szenario nennt die Kommission, wer mehr will, tut mehr und sieht die Möglichkeit vor, dass einzelne Mitgliedstaaten, Koalitionen der Willigen sich auf den Weg machen, in ausgewählten Politikfeldern ambitioniertere Integrationsschritte vorzunehmen. Das vierte Szenario nennt die Kommission weniger, aber effizienter. Und es sieht im Kern einen Umbau der Europäischen Union vor, eine neue Prioritätensetzung, neue Schwerpunkte im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik, aber gleichzeitig einen Rückzug aus anderen Politikfeldern wie der Regionalpolitik. Und schließlich hat die Kommission noch ein fünftes Szenario beschrieben, viel mehr gemeinsames Handeln, das die Vertiefung der Integration in der ganzen Breite von Politikfeldern vorsieht. Und es gehört nicht viel Fantasie dazu, dass die Kommission anzunehmen, dass die Kommission eine Präferenz für dieses fünfte Szenario hat. Ich will darauf jetzt nicht weiter eingehen. Dieses Weißbuch ist meines Erachtens ein sehr bemerkenswerter Versuch, diese verschiedenen Entwicklungspfade zur Zukunft Europas einmal zu identifizieren, zu systematisieren und zur Diskussion zu stellen. Alle diese Szenarien, so wie die Kommission sie präsentiert hat, haben eine gemeinsame Schwäche. Sie setzen alle voraus, dass es keine Änderung der bestehenden Verträge geben soll und dass es keine nennenswerte Umverteilung von Mitteln zwischen den Mitgliedstaaten geben muss. Europa soll sich also im vorgegebenen Rahmen weiterentwickeln. Und es ist das große Geheimnis der Kommission, ob das realistisch ist, wie das gehen soll. Das Bemerkenswerte an der Rede Macrons besteht darin, dass es an genau diesem Punkt ansetzt und versucht, weiter zu denken, ambitionierter zu denken. Macron ist in meiner Wahrnehmung der bislang einzige europäische Staats- und Regierungschef, von dem bislang ein substanzieller Beitrag zu dieser Reformdebatte gekommen ist, die von der Kommission im März letzten Jahres initiiert worden ist. Und seine Vorschläge gehen teilweise, nicht in allen Punkten, aber eben doch teilweise über den vorgegebenen Rahmen hinaus. Macrons Rede enthält einen umfangreichen und detaillierten Vorschlag zur Vertiefung der europäischen Integration. Deswegen gibt es gute Gründe, sich mit diesem Vorschlag intensiver zu beschäftigen. Der Schlüsselbegriff Macrons lautet europäische Souveränität. Europäische Souveränität. Und er hat im Blick eine umfassende Stärkung Europas in einer breiten Palette von Politikfeldern. Die Rede enthält insgesamt mehr als 20 konkrete Vorschläge, wie Europa weiterentwickelt werden könnte. Und die Palette reicht von der Außen- und Sicherheitspolitik über die Asyl- und Flüchtlingspolitik bis hin zum digitalen Binnenmarkt. In Deutschland ist an dieser Rede vor allem sein Vorschlag zu einem europäischen Finanzminister wahrgenommen worden und diskutiert worden. Wenn man die Rede liest, stellt man fest, so wichtig ist das nicht. Am Anfang steht der Bereich der inneren und äußeren Sicherheit. Das ist für ihn ein, wenn nicht der, zentrale Punkt. Macron schlägt, um es Ihnen zu verdeutlichen, im Bereich der Verteidigungspolitik vor, dass Europa, ich zitiere, bereits bis zum Beginn des kommenden Jahrzehnts, das ist nicht mehr lange, eine gemeinsame Einsatztruppe, einen gemeinsamen Verteidigungshaushalt und eine gemeinsame Handlungsdoktrin besitzt. Gemeinsame Einsatztruppe, gemeinsamer Verteidigungshaushalt, gemeinsame Handlungsdoktrin. Und Macron schlägt in seiner Rede zur Umsetzung dieser ehrgeizigen Ziele einen aus meiner Sicht sehr innovativen politischen Prozess mit einem sehr detaillierten Zeitplan, der inzwischen Makulatur ist, vor. Er schlägt vor, die Bürger an diesem Entscheidungsprozess intensiv zu beteiligen über demokratische Konvente. Und er schlägt vor, eine offene, freie, transparente und europäische Debatte zu organisieren, die schließlich in den Europawahlen im kommenden Jahr ihre Zuspitzung und ihr Ergebnis finden soll. Und sein Zeitplan sieht vor, diese von ihm ins Auge gefasste Neugründung Europas bis zum Ende der nächsten Legislaturperiode des Europaparlaments, also schon im Jahr 2024, abzuschließen. Im Kern geht es Macron um die Vision eines gerechten, schützenden und ehrgeizigen Europas. Das sind seine Schlüsselbegriffe. Ein gerechtes, schützendes Europa und ehrgeiziges Europa. Ein Europa, wie er formuliert, das zusammensteht, um Menschen zu schützen, einzugreifen, Leben zu retten. Ein Europa, das schützt. Die Frage ist, wie realistisch eine solche Vision ist. Attraktiv scheint sie auf den ersten Blick zu sein. Wie realistisch ist sie? Wenn man sich die Bedingungen dafür anschaut, dann muss man zu dem Ergebnis kommen, dass die Voraussetzungen derzeit alles andere als günstig sind. Alle institutionellen Reformen, die notwendig wären, um dieses europäische Projekt weiterzuentwickeln, sind derzeit politisch blockiert. Sie sind derzeit politisch blockiert. Dafür gibt es zwei Gründe. Der eine Grund sind Interessenkonflikte zwischen den Mitgliedstaaten. Und diese Interessenkonflikte zwischen den Mitgliedstaaten sind durch die aktuellen Konflikte größer geworden. Durch die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher mehrerer Krisen sind die Konfliktkonstellationen komplizierter geworden. Und durch den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union sind die finanziellen Handlungsspielräume für eine Einigung zwischen Staaten deutlich geringer geworden. Und im Zusammenhang mit diesen Diskussionen sieht man auch, dass inzwischen zunehmend bei den politischen Eliten ein eindimensionaler nationaler Blick zu dominieren beginnt. Man konnte das unlängst ganz gut an Alexander Dobrindts Reaktion auf Macrons Vorschläge sehen. Dobrindt wurde in der Bild-Zeitung mit der Aussage zitiert: Ich habe überhaupt keine Veranlassung, Macrons persönliche Glücksgefühle zu meinem politischen Programm zu machen. Aus der Geschichte des europäischen Integrationsprozesses wissen wir aber, dass langfristig das deutsche Glück ganz entscheidend vom französischen Glück abhängt, dass das eine ohne das andere wohl nicht mehr zu haben ist. Und dabei sollte man auch die persönlichen Glücksgefühle Macrons nicht völlig außer Acht lassen. Denn wenn Macron politisch scheitert, dann könnte das französische Parteiensystem eine ähnliche Entwicklung nehmen wie das italienische nach dem Scheitern Matteo Renzis. Wir haben zwei Gäste aus Florenz hier, die können sich sicherlich gut an das Ergebnis der letzten italienischen Wahl vom März diesen Jahres erinnern. Und sie könnten sicherlich etwas beitragen zu den Schwierigkeiten einer Regierungsbildung, vor allem von der Unmöglichkeit einer proeuropäischen italienischen Regierung. Aus diesem Grund setzt Macron in seinem Konzept auf eine Avantgarde, eine Koalition der Willigen. Kein Land, so schreibt er, soll die Möglichkeit haben, diejenigen zurückzuhalten, die schneller und weiter vorankommen wollen. Und für ihn kommt in diesem Zusammenhang der deutsch-französischen Zusammenarbeit eine ganz besondere Bedeutung zu. Ohne eine aktive Beteiligung Deutschlands wird eine Neugründung Europas nicht möglich sein. Deswegen enthält seine Rede ein weitreichendes Kooperationsangebot an Deutschland, das Angebot zu einer neuen Partnerschaft. Man kann das zuspitzen und sagen, einer der Schlüssel für die weitere Entwicklung des europäischen Projekts liegt damit in Berlin. Es gibt aber noch einen zweiten Grund, weshalb der europäische Integrationsprozess derzeit politisch blockiert wird. Und das sind in diesem Fall nicht die Parteien und die politischen Eliten, sondern das sind die Folgen der Demokratie- und Vertrauenskrise der Europäischen Union. Alle Umfragen zeigen, dass die Unterstützung für die Europäische Union durch die Bürger in den vergangenen 20 Jahren deutlich zurückgegangen ist. Die Bürger sind europaskeptischer geworden. Man kann das am Erstarken neuer europaskeptischer politischer Bewegungen und Parteien sehen, aber auch an der Zunahme innerparteilicher Konflikte zu europapolitischen Themen in den etablierten Parteien. Dadurch wurde der europäische Integrationsprozess politisiert. Und durch diese Politisierung des Integrationsprozesses ist eine zunehmende politische Unsicherheit entstanden, inwieweit politische Reformen von den Bürgern akzeptiert werden. Das gilt insbesondere für Vertragsreformen. Vertragsreformen, die einem nationalen Referendum unterliegen, sind unter den gegebenen Bedingungen mit einem enorm hohen politischen Risiko behaftet. Und deswegen gibt es gute Gründe, dass die Europäische Kommission derzeit eine Veränderung der Verträge ausschließt, dass sie Reformen der Europäischen Union ohne eine weitere Politisierung anstrebt. Man kann das zuspitzen und sagen, der europäische Integrationsprozess ist in ein Dilemma geraten. Auf der einen Seite sind die Mitgliedstaaten und die Bürger nicht bereit, weitere Zuständigkeiten abzutreten. Andererseits sind wirkungsvolle Problemlösungen in den Politikfeldern, die von der Krise besonders betroffen sind, der Fiskal- und Währungspolitik, der Außen- und Sicherheitspolitik, der Flüchtlings- und Asylpolitik, nicht möglich. Man kann es zuspitzen und sagen, Europa muss sich ändern, kann es aber nicht. Das hat zum einen zur Folge, dass die Europäische Union in vielen Bereichen hinter dem zurückbleibt, was möglich und was notwendig wäre. Aber das heißt nicht, dass Europa einfach so bleibt, wie es ist. Das mag jetzt paradox klingen, aber gerade wegen der politischen Blockaden, die ich eben genannt habe, wird Europa seit einigen Jahren grundlegend verändert. Denn die Handlungszwänge der Krisen haben es nicht zugelassen, dass einfach nichts getan wird. Es wäre ja einfach zu sagen, wenn die Europäische Union nicht reformiert werden kann, dann bleibt eben alles so, wie es bisher war. Genau diese Option, die steht uns nicht zur Verfügung. Durch die Krisen wurden die europäischen Institutionen und die Regierungen der Mitgliedstaaten immer wieder zu weitreichenden Entscheidungen gezwungen. Und weil der Weg zu einem handlungsfähigen und demokratischen Europa blockiert ist, hat sich Europa schleichend weiterentwickelt. Es geriet in das, was Jürgen Habermas den Sog der Technokratie nannte. Da wurden politische Entscheidungen in politikferne Institutionen wie die Europäische Zentralbank ausgelagert. Da wurden finanzielle Transfers versteckt durch Umschuldungsmaßnahmen, durch die Niedrigzinspolitik der Europäischen Union entschieden. Da werden zunehmend nationale Alleingänge geduldet. Frankreich darf die Verschuldungsgrenze missachten, weil es Frankreich ist, wie Jean-Claude Juncker so schön sagte. Zusammengenommen ergibt sich aus diesen Entwicklungen ein schleichender, ein informeller Umbau der Europäischen Union. Und dieser schleichende Umbau, der von vielen nicht so wahrgenommen wird, ist meines Erachtens höchst problematisch. Durch diesen schleichenden Umbau wird das europäische Projekt nicht integriert, sondern desintegriert. Europa verändert sich, es verändert sich grundlegend, aber so, wie es sich ändert, wird es keine Zukunft haben. Weil die Kluft zwischen wettbewerbsfähigen und weniger wettbewerbsfähigen Mitgliedstaaten immer größer wird, weil das Vertrauen in die bestehenden Institutionen und Regeln immer schwächer wird und weil die demokratischen Institutionen und Verfahren auf beiden Ebenen, auf der europäischen und in den Mitgliedstaaten, immer weiter geschwächt werden. Europa verändert sich grundlegend, wir befinden uns mitten in dieser Veränderung, aber so wie es sich ändert, wird es keine Zukunft haben. Deswegen ist aus meiner Sicht die Schlüsselfrage für die weitere Diskussion zur Zukunft Europas, wie Europa diesem Sog der Technokratie entkommen kann. Das ist meines Erachtens die entscheidende Frage. Die Antwort darauf mag wieder paradox klingen, aber sie lautet durch mehr Politisierung, durch die politische Mobilisierung der Bürger für Europa. Eine solche Politisierung könnte auf drei Wegen erfolgen. Der erste wäre natürlich die Mobilisierung durch die etablierten Parteien. Frankreich, Macron, hat das beim letzten Präsidentschaftswahlkampf vorgemacht, wie man in Wahlen Mehrheiten für Europa, und zwar mit dem Europa-Thema, gewinnen kann. Allerdings ist in Deutschland in dieser Hinsicht bisher nicht besonders viel zu sehen und wohl auch nicht besonders viel zu erwarten. Der Koalitionsvertrag hat zwar den Titel »Ein neuer Aufbruch für Europa«, aber er bleibt vage und unverbindlich und die bisherigen Reaktionen auf Macron in der Bundesrepublik lassen jetzt nicht gerade zu Euphorie Anlass. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, was kommt aus Berlin? Bislang nichts, was wirklich Substanz ausweisen könnte. Deutschland, die Kanzlerin, ihre Koalition, ihre Parteifamilien, sie geben alle zurzeit, gelinde gesagt, ein miserables Bild ab. Es fällt mir schwer, dem zu widersprechen. Der zweite Weg, zumindest in Deutschland, wäre dann etwas, was man als Politisierung von unten durch die Zivilgesellschaft bezeichnen könnte. Das ist die Alternative, auf die Ulrich Beck gesetzt hat, auf die Jürgen Habermas setzt. Am Ende seines Buches zur Verfassung Europas schreibt Habermas, zitiere, vielleicht geht der Blick nach oben auf die politischen Eliten und die Medien überhaupt in die falsche Richtung. Vielleicht können die einstweilen fehlenden Motivationen nur von unten, aus der Zivilgesellschaft selbst erzeugt werden. Aber wenn man dann weiterliest, dann stellt man fest, dass er selbst wenig Hoffnung macht. Eine soziale Bewegung für Europa liegt nicht in der Luft, schreibt er. Das war 2011. Inzwischen hat sich daran ein wenig geändert. Die Bürger beginnen sich zu bewegen. Sie beginnen sich auch für Europa zu bewegen, vor allem die Jugend. Das zeigen neue Initiativen wie Pulse for Europe. Aber wenn man es sich insgesamt anschaut, ist deren Mobilisierungsfähigkeit noch gering und ihre Zielsetzungen sind nicht immer so klar. Seit einigen Monaten zeichnet sich noch ein dritter Weg ab. Nämlich die Politisierung Europas durch eine neue politische Bewegung von oben. Und die Initiative dazu kommt von Macron selbst. Derzeit wird in Paris, Brüssel und anderswo intensiv daran gearbeitet, für die nächste Europawahl eine neue politische Bewegung zu organisieren. Europe en Marche, die sich Macrons Kampagne im letzten französischen Präsidentschaftswahlkampf zum Vorbild nimmt. Das Ziel dieser grenzüberschreitenden Kampagne ist es, die verschiedenen proeuropäischen politischen Bewegungen und Initiativen zu bündeln und ihnen eine gemeinsame inhaltliche Plattform zu geben. In den letzten Wochen hat diese Kampagne in Frankreich intensiv Werbung gemacht. Mehr als 100.000 Bürger wurden bei Hausbesuchen nach ihren Vorstellungen zu Europa gefragt. Es gibt erste Bürgerforen, auch in München, am 16. Mai wird wohl, wenn ich richtig informiert bin, das nächste stattfinden. Das heißt, diese Kampagne Europa Marsch beginnt Bewegung aufzunehmen. Wohin sie führen wird, ist meines Erachtens derzeit noch völlig offen. Ich will nicht darüber spekulieren. Welcher Weg auch immer beschritten wird, welcher von diesen dreien? Eines ist meines Erachtens klar. Wenn es in den kommenden Jahren nicht gelingt, politische Mehrheiten für Europa zu mobilisieren, gerade auch in Deutschland, dann wird Europa keine Zukunft haben. Danke.